ARD. WDR 5. Quarks, Wissenschaft und mehr.
Sebastian Sonntag hier. Tag zusammen. Man kann Umwelt und Klima auf ganz verschiedenen Wegen schützen. Aktiv, mit verschiedenen Maßnahmen im eigenen Leben. Aber auch so ein bisschen indirekter, zum Beispiel mit grünen Geldanlagen. Also man investiert in Firmen, für die nachhaltiges Wirtschaften oder Produzieren wichtige Punkte auf der Agenda sind oder die in Branchen aktiv sind, die was tun für den Schutz unserer Erde. Für sogenannte grüne Geldanlagen haben sich eine Weile lang nicht wenige Menschen interessiert. Das hat aber in den letzten Jahren wieder abgenommen. Dafür durfte die russische Invasion in der Ukraine eine Rolle gespielt haben und die schwierige wirtschaftliche Lage in letzter Zeit. Hat aber auch damit zu tun, dass es gar nicht so leicht ist zu überblicken, wie grün die angeblich grünen Geldanlagen wirklich sind. Wir sprechen gleich darüber, warum es trotzdem sinnvoll sein kann, grün zu investieren und wie man sicher sein kann, dass das eigene Investment auch wirklich was bringt am Ende. Und da würden wir gerne auch auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen. Wie haben Sie das erlebt, wenn Sie zum Beispiel nachhaltig angelegt haben? Haben Sie das getan? Was haben Sie ausgewählt? Wie haben Sie sich für etwas entschieden? Und wie zufrieden sind Sie damit? Am Ende geht es ja auch darum, dass vielleicht auch für einen selber was rumkommt. Man will ja schließlich Geld anlegen. Erzählen Sie uns davon. Sie können gerne jetzt anrufen unter der 0800 5678 dreimal die 5. Oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Was ist Ihnen wichtig bei nachhaltigen Geldanlagen? Wie haben Sie Ihre Auswahl getroffen? Was hat Ihnen dabei geholfen? Oder haben Sie es vielleicht mal versucht und wieder abgebrochen, weil es zu kompliziert ist oder weil die Rendite am Ende nicht stimmt? Rufen Sie gerne jetzt an unter 0800 5678 dreimal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Wir sprechen gleich über grüne oder nachhaltige Geldanlagen hier in WDR 5. Wir sprechen über nachhaltige oder auch grüne Geldanlagen, darüber, wie man erkennt, ob die wirklich was für Umwelt oder fürs Klima tun, warum sie gerade nicht mehr so richtig im Trend sind, wie sie mal waren und warum wir sie möglicherweise trotzdem nicht aus den Augen verlieren sollten. Und da greifen wir gern auch auf Ihre Erfahrungen zurück. Welche nachhaltigen Geldanlagen haben Sie und wie zufrieden sind Sie damit, wenn Sie denn welche haben? Haben Sie das Gefühl, als Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass Sie das alles verstehen, dass Sie wissen, wie grüne Finanzprodukte am Ende funktionieren und dass Sie sicher sind, dass Ihr grünes Finanzprodukt auch wirklich grün ist? Erzählen Sie uns gerne davon. Sie können uns anrufen unter 0800 5678 dreimal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Sie können uns auch gerne sagen, was Ihnen geholfen hat. Es gibt ja verschiedene Label und Hinweise, Etiketten, die da möglicherweise ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Oder vielleicht sagen Sie auch, das war mir alles zu undurchsichtig oder am Ende hat es einfach geldmäßig nicht gestimmt. Das lohnt sich gerade noch nicht. Deswegen haben Sie vielleicht einen konventionellen ETF genommen und haben breit investiert. Erzählen Sie uns gerne davon. 0800 5678 dreimal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Experte zum Thema ist Dr. Christian Klein, Fachgebietsleiter nachhaltige Finanzwirtschaften an der Universität Kassel. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Sonntag. Herzliche Grüße aus Kassel.
Lassen Sie uns über das sprechen, was hinter diesen grünen Geldanlagen vielleicht auch erstmal so imagemäßig steht. Also das ist ja durchaus nach wie vor ein Thema, vielleicht nicht mehr so ein großes Thema wie früher, aber Leute sparen Strom, kaufen Bioprodukte, fahren Fahrrad, um das Klima zu schützen. Und ein großer Hebel ist ja da durchaus auch das Geld. Also nicht nur das Geld, was wir vielleicht im Supermarkt lassen, sondern auch das Geld, was wir anlegen. Für wie wichtig halten Sie die Geldanlage, wenn wir auf den Umwelt- und Klimaschutz schauen?
Ja, natürlich ist es ganz essentiell, denn am Ende des Tages muss das jemand bezahlen. Also die Welt zu retten wird unglaublich teuer werden, da brauchen wir sehr, sehr viel Geld. Und man ist da schon vor 10 Jahren drauf gekommen, dass so viel Geld gibt es gar nicht, also öffentliche Mittel. Das heißt, mit Steuermitteln kriegen wir das nicht hin. Und deswegen hat man damals gesagt, wir müssen versuchen, die Geldströme auf den Kapitalmärkten umzuleiten, weg von nicht nachhaltigen Unternehmen hin zu nachhaltigen Unternehmen.
Was können die konkret tun? Also was könnte so eine Investition von mir dann auch konkret leisten? Weil es geht ja um so Themen wie Artenvielfalt. Also da geht es, weiß ich, zum Beispiel um Insekten, um Tiere. Es geht um den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und wenn ich dann irgendwie erstmal abstrakt in irgendein Unternehmen investiere, was sich einen 10-Punkte-Plan gemacht hat, wie es nachhaltiger wirtschaften kann, dann erschließt sich vielleicht nicht sofort so der Zusammenhang.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Fakt ist, wir beide würden jetzt gerade nicht sprechen, wenn es nicht vor allem um ein Thema ging, nämlich die Begrenzung des Klimawandels. Also das war das Pariser Klimaschutzabkommen, das wirklich alles ins Rollen gebracht hat. Das klang erstmal gut, wir werden die Welt bis 2050 dekarbonisieren. Aber dann hat man eben sehr schnell festgestellt, was es bedeutet und dass es damit einhergehen wird, dass wir unsere gesamte Wirtschaft umbauen müssen und dass das eben eine enorme Herausforderung ist für die Unternehmen. Und hier geht es eben darum, wie kann man dann gezielt den Unternehmen helfen, ja, ihre Geschäftsmodelle klimaneutral zu bekommen.
Jetzt spreche ich hier die ganze Zeit von grünen Investitionen oder von nachhaltigen Investitionen. Beides kann man in dem Zusammenhang auch immer mal wieder lesen. Oder es gibt auch Fonds, die so betitelt sind oder Anlagen. Wie bezeichnen Sie diesen Bereich? Sagen Sie nachhaltig? Sagen Sie grün? Sagen Sie was ganz anderes?
Also nachhaltig ist für mich der Überbegriff. Grün ist unter der Überschrift nachhaltig halt der Bereich Öko. Und dann gibt es ja noch das ganze Bereich Soziales. Für mich ist aber eine andere Unterteilung viel, viel, viel wichtiger. Und das ist ein Punkt, der ja immer übersehen wird. Da wird alles in einen Topf geschmissen. Und das ist eher die Frage, was will ich denn mit der Geldanlage erreichen? Also geht es hier mir darum, dass ich ja einfach darauf, ich sag's mal überspitzt, wetten will, dass der Klimawandel begrenzt wird oder dass wir schaffen, die Biodiversität zu erhalten. Also will ich mit meinem Geld, sehr vereinfacht gesagt, möglichst wenig Schaden anrichten? Oder geht es mir darum, hier bewusst irgendwie einen Beitrag zu leisten? Und ich glaube, den meisten Menschen ist nicht klar, dass das zwei völlig verschiedene Sachen sind. Und mit Menschen meine ich auch durchaus auch Profis, also auch den Anlageberater und so. Das wird gerne verwechselt. Und dann ist die Enttäuschung groß, wenn man sein Produkt mit nach Hause genommen hat und guckt, was da so für Unternehmen drin sind.
Das können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen, können wir mitnehmen noch ins Gespräch. Was da vielleicht auch noch eine Herausforderung ist, ist das Thema Greenwashing, weil nachhaltige Geldanlagen eine Weile durchaus angesagt, vielleicht jetzt gerade nicht mehr so ganz so angesagt sind wie vor ein paar Jahren, aber sie sind ein Thema und deswegen werben auch viele damit. Aber es gibt eben auch Anlagen, die vielleicht ja, grüner aussehen, als sie hinterher sind. Wie groß ist das Problem?
Also ich halte das Thema Greenwashing für das am meisten überschätzte Problem momentan. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht relevant ist. Was wir sehen ist, beim Thema Geld, Kapitalmärkte, speziell in Deutschland, haben die Menschen ein unglaubliches Misstrauen. Also es ist immer so, ja, so ein bisschen die Überlegung, die wollen mich doch eigentlich alle reinlegen. Wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, guck mal, das hat irgendwas mit Klimaschutz zu tun, dann will er mir sicher nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren den DWS-Greenwashing-Skandal. Und wenn wir uns daran erinnern, war es ja so, dass es nur diese Gerüchte gibt, dass das irgendwas mit Greenwashing zu tun hat und die DWS ist beteiligt. Und an dem Tag hat die DWS, also dieses Unternehmen, an den Märkten 1 Milliarde an Wert verloren. Also die Kurse sind eingebrochen und seitdem sind alle Player, professionellen Spieler auf der anderen Seite haben gesehen, was die Kapitalmärkte machen bei der Überschrift Greenwashing, wie hart die abstrafen. Und ich nehme das eher so wahr, dass die Banken und die Portfoliomanager eher übervorsichtig sind gerade. Die haben also wahnsinnig Angst davor, irgendwie in den Dunstkreis von Greenwashing geschoben zu werden.
Ist das eine kulturelle Frage am Ende? Also ist es vielleicht auch ein deutsches Phänomen, dass da so ein großes Misstrauen gegen angeblich nachhaltige Geldanlagen da ist, die dann vielleicht doch nicht so nachhaltig sind?
Also ich glaube, in Deutschland haben wir ein großes Problem mit der sogenannten Financial Literacy, also mit der finanziellen Bildung schon ganz allgemein. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es bei uns sehr, sehr niedrig. Und wenn wir gucken uns das auch in unserer Forschung an, wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und gucken, wie steht es denn um den Bereich nachhaltige Geldanlagen, ist es natürlich noch extremer. Ja, was wenig überrascht, weil wenn ich schon gar nicht weiß, wie Geldanlagen funktionieren, wie sollen dann ich mich auskennen bei nachhaltigen Geldanlagen? Das Spannende ist, dass es ein Generationenthema ist. Also die jungen Leute, die Menschen, die jetzt bei mir in der Vorlesung sitzen, die sind da ganz anders. Also die sind schon wieder viel gebildeter, die holen sich ihr Zeug aus Social Media und sind ziemlich gut vorbereitet auf das, was die Kapitalmärkte da so bieten und ja auch, was es da für Stolpersteine gibt.
Apropos Stolpersteine, ein Klischee ist auch, dass man mit nachhaltigen Geldanlagen nicht so viel verdienen kann wie mit konventionellen, sage ich jetzt mal. Ist da was dran? Also muss man, wenn man was für die Umwelt, fürs Klima tun will, wenn man in Nachhaltigkeit investieren will, muss man dann akzeptieren, dass man weniger Rendite bekommt?
Ja, also die Frage ist so gar nicht direkt zu beantworten, weil jetzt zählt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Was erwarten wir denn von der Anlage? Mhm. Also wenn wir uns das mal genauer angucken, ich würde sagen, 95% aller Anlagen machen das. Die sagen, nehmen wir wieder das Beispiel Klimaschutz. Wenn wir bis 2050 klimaneutral sind, welche sind denn dann die Unternehmen, die noch da sind? Also dann sind Kohle-, Öl- und Gasunternehmen weg, weil die wird es nicht mehr geben. Mhm. Und Windräder und Solarenergie, sowas brauchen wir, um klimaneutral zu werden. Das ist gut. Und dann gibt es noch so andere Unternehmen, solche wie Nvidia oder Meta und Google und Alphabet und wie sie alle heißen. Die sind auch noch da, weil die alle Agenden haben, wie sie sich transformieren werden. Also die wissen, wie sie 2050 CO2-neutral sein werden. Und dann wird in diese Unternehmen investiert. Mhm. Und was wir dann eigentlich machen ist, wir wetten auf eine klimaneutrale Zukunft. Und wenn wir das dann 2050 geschafft haben, dann haben wir doppelt gewonnen, dann ist die Welt gerettet und unser Portfolio ist nach oben gegangen. Und wenn Sie sich diese Anlagen angucken, dann sehen Sie immer wunderbar, wie gerade die Wette auf den Kapitalmärkten läuft. Also es lief ja super die letzten 10 Jahre und dann mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine sind plötzlich diese Anlagen nach unten gegangen. Warum? Weil offensichtlich die Kapitalmärkte davon ausgehen, dass erstens das Thema Klimaschutz jetzt hinten ansteht und zweitens vielleicht auch Dinge auf der Welt passieren werden, die eher nicht dazu beitragen werden, dass wir es auch wirklich erreichen.
Jetzt haben Sie gerade nochmal diese beiden Perspektiven unterschieden. Die andere Perspektive, um es noch gerade hinterherzuschieben, wäre dann, ich investiere in Firmen, die aktiv was für den Umweltschutz tun, also die, weiß ich nicht, CO2-technisch aus der Luft rausfiltern.
Genau, also dann sind wir im sogenannten Impact-Bereich. Also ich habe den Anspruch, dass wenn ich hier jetzt Geld reinstecke, dann verschwindet irgendwie CO2 in der Luft. Und das ist natürlich, da wird es wahnsinnig kompliziert. Mhm. Also dann sind wir so im Bereich grüne Startups oder Unternehmen, die sagen, sie wollen sich transformieren oder Unternehmen, die wir mit unseren Aktionärsrechten zwingen wollen, sich zu transformieren und solche Geschichten. Also da wird es total interessant und spannend, aber auch so, dass man dann sagen muss, vielleicht ist das für den einen oder die andere gar nicht so geeignet. Mhm. Also weil da kann es wirklich sein, dass man ja ein höheres Risiko eingehen muss. Kann sein, muss aber nicht sein.
Aber das könnte ja durchaus auch einen Impact haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel die großen Unternehmen anschaut, von denen Sie gerade eben gesagt haben, die wird es irgendwann nicht mehr geben, wenn das dann mit dem Klimawandel so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, also mit der Bekämpfung des Klimawandels ist, so funktioniert. Ölkonzerne zum Beispiel, man könnte sich ja auch in Ölkonzerne einkaufen und versuchen, die zu transformieren. Wäre das Geld da nicht besser angelegt?
Genau, und das passiert auch. Und das passiert sogar im großen Stil. Das ist eben so, dass dann die Portfolio-Manager und Portfolio-Managerinnen zu den Hauptversammlungen gehen und sagen, pass mal auf, wir erwarten von euch, dass ihr CO2 reduziert, aber auch wir erwarten von euch, dass ihr den Frauenanteil im Management Board erhöht. Und die Portfolios, die Fonds machen sich gerade sehr, sehr viel Gedanken, wie sie einen Impact erzeugen können. Und eben das, was wir gerade besprechen, das sogenannte Engagement, ist eine Sache, die sich da ja geradezu aufdrängt, weil es so offensichtlich ist, dass man da hier was erreichen kann. Und da passiert gerade ganz viel. Das ist sehr, sehr spannend.
Wir sprechen über nachhaltige oder auch grüne Geldanlagen und wir freuen uns über Ihre Erfahrungen zum Thema. Wenn Sie schon mal Geld auf diese Weise angelegt haben sollten oder sich vielleicht auch bewusst gegen so eine Anlage entschieden haben, dann rufen Sie gerne jetzt an. Sprechen Sie mit uns hier in der Sendung. Die passende Telefonnummer ist die 0800 5678 dreimal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Gleich geht's weiter. Sie hören Quarks, Wissenschaft und mehr und wir sprechen über grüne Geldanlagen. Darüber, ob sie wirklich was für die Umwelt tun und warum man sie nicht aus den Augen verlieren sollte, auch wenn sie gerade vielleicht nicht mehr so angesagt sind wie vor einiger Zeit noch. Und da würden wir gerne auch auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen mit dem Thema, wenn Sie denn welche haben. Also haben Sie schon mal was grün angelegt oder nachhaltig angelegt? Wie zufrieden sind Sie damit? Wie haben Sie das ausgewählt, was Sie da ausgesucht haben? Erzählen Sie uns gerne davon. Können Sie machen, indem Sie uns anrufen unter der 0800 5678 dreimal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Vielleicht haben Sie auch Schwierigkeiten gehabt beim Auswählen solcher Produkte. Was könnte Ihnen da möglicherweise helfen? Gibt ja schon so ein, zwei Siegel, über die sprechen wir gleich auch noch. Gibt es da noch Dinge, wo Sie sagen, hey, wir bräuchten eigentlich irgendwas, was ganz eindeutig ist, wo man sicher sein kann, dass das dann am Ende auch funktioniert? Oder sagen Sie, das ist gerade gar nicht so die richtige Zeit für nachhaltige Geldanlagen, weil die Welt gerade unsicher ist? 0800 567 83x5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Wir sprechen drüber zusammen mit unserem Experten zum Thema, Dr. Christian Klein, Fachgebietsleiter nachhaltige Finanzwirtschaften an der Universität Kassel, Herr Klein. Wir haben einen Anruf bekommen von Winfried Bernhard. Er hat uns eine Nachricht dagelassen und sagt, lieber als Anlage Grundstücke kaufen und die der Natur überlassen. Bei grünen Aktien und Portfolios gibt es immer das Problem, dass eine Rendite erzielt werden muss. Wie würden Sie darauf reagieren?
Das ist völlig in Ordnung. Man kann auch eine Spende tätigen. Aber das ist ja etwas, wo wir differenzieren müssen. Also wenn Sie Geld investieren und eine Rendite erwarten, dann ist es eine Investition. Und wenn Sie Geld zur Verfügung stellen, damit was Schönes passiert, aber keine Rendite erwarten oder sogar das Geld komplett verschenken, dann ist es eine Spende. Also insofern unterschreibe ich, aber ich vermute mal, dass die meisten eben in die Richtung Altersvorsorge denken. Und da ist so etwas wie eine Rendite halt zwingend notwendig.
Dann können wir ja vielleicht mal die Möglichkeiten, die es da gibt, auf dem Finanzamt durchgehen oder zumindest anreißen. Das ist ein komplexes Thema, da gibt es ganz viele Einzelfragen. Aber wir können ja mal irgendwo anfangen und gucken mal, wo wir landen. Vielleicht fangen wir mit Aktienfonds an. Da gibt es durchaus Beraterinnen und Berater, die empfehlen, gerade auf Nachhaltigkeit zu achten. Und da gibt es dann immer wieder Siegel, die erwähnt werden. Das SRI-Siegel, das ESG-Siegel zum Beispiel. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist das genau und würden Sie sich auf diese oder kann man sich auf diese Siegel verlassen, die es da so gibt?
Also in Deutschland gibt es vor allem das FNG-Siegel. FNG steht für Forum Nachhaltige Geldanlage und das gibt es schon sehr, sehr lange und ich kenne auch die Leute, die das machen und das ist okay. Ja, das ist also wirklich so, wenn das da drauf klebt, dann wissen Sie, so ein gewisses Mindestmaß an Nachhaltigkeit ist da auf jeden Fall drin in dem Fonds, sonst hätten die dieses Siegel gar nicht bekommen. Und inzwischen werden das immer mehr Siegel und auch hier ist es so, es haben alle panische Angst vor diesem Thema Greenwashing. Also insgesamt kann man sich da schon drauf verlassen. Das ist okay.
Aber Sie sagen gewisses Maß an Nachhaltigkeit. Das heißt, ich könnte mir so einen nachhaltigen Fonds besorgen, da rein investieren und möglicherweise ist da doch ein Rüstungskonzern drin?
Also das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir bei jetzt uns über Nachhaltigkeit unterhalten, 2 Stunden lang, dann werden wir wahrscheinlich uns hervorragend miteinander unterhalten. Ja. Und nach 2 Stunden werden wir merken, dass wir über völlig verschiedene Sachen gesprochen haben. Ja. Also wir wissen aus unserer Forschung, wir haben uns das angeguckt und wir wissen, dass die Deutschen Nachhaltigkeit total wichtig und richtig finden und da auch was dafür tun wollen. Aber schon allein auf die Frage, was ist denn für dich nachhaltig, finden sie keine Antwort. Also alle finden Nachhaltigkeit gut, keiner weiß, was es ist. Was aber interessant ist, viele sagen dann sofort irgendwie sowas wie, was nicht nachhaltig ist. Also die sagen dann irgendwie, also nachhaltig, jetzt wenn ich an Unternehmen denke, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber Google ist es nicht. Und das ist eben das Problem, weil wir reden hier über Werte. Und Werte sind etwas sehr Individuelles und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier nachhaltig investiere, dann erwarte ich irgendwie, dass meine persönliche Wertevorstellung zu 100% getroffen wird. Und das geht halt nicht. Und außerdem ist das Thema Nachhaltigkeit auch so verdammt komplex. Also ein typisches Beispiel in den meisten nachhaltigen Fonds ist ThyssenKrupp drin. Und die meisten reagieren dann, sagen, ja, wie ThyssenKrupp, das hat ja überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, die bauen U-Boote und überhaupt. Ja, aber ThyssenKrupp ist vor allem ein Stahlkonzern, die lange Zeit ganz, ganz vorne dran war bei der Überlegung und bei der Technologie, wie bekomme ich Stahl CO2-neutral. Das ist eine gigantische Herausforderung und da geht es um richtig viel CO2, weil die großen Verschmutzer in Deutschland, das ist nämlich nicht der Individualverkehr, sondern sind 3 Industrien, das ist Stahl, Beton und Zement. Und das sind halt so komplexe Details, die meisten Menschen natürlich nicht wissen. Aber eben, wenn die Profis dann sagen, das ist ein Unternehmen, die geben sich wirklich Mühe und das hat einen gigantischen Hebel und deswegen wollen wir dieses Unternehmen unterstützen, dann macht das diese Argumentationslinie schon Sinn.
Aber wenn Sie sagen, das ist so komplex, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, auch wenn Sie jetzt als Wissenschaftler sagen, ich definiere Nachhaltigkeit oder wenn die Politik das vielleicht auch machen würde und sagt, weiß ich nicht, EU-Richtlinie, das ist als nachhaltig zu verstehen und so müsste man das kennzeichnen, das geht gar nicht?
Doch, und das wird auch gemacht und das finde ich auch gut. Also als das ganze Thema losging und richtig groß wurde, so vor 10 Jahren, das war ein wahnsinniger Wildwuchs. Es war also die reinste Party. Plötzlich sind alle Banken und haben gesagt, wir machen jetzt auch nachhaltig und das funktioniert so und so und für uns bedeutet nachhaltiger dies und das. Und dann hatten sie wirklich einen bunten Strauß an Angeboten und jedes war komplett anders, weil derjenige, der sich das ausgedacht hat, was ganz anderes darunter verstanden hat. Mhm. Und hier greift die Politik und zwar speziell die EU-Kommission gerade hart durch und legt Richtlinien fest. Mhm. Und ich persönlich kenne die Sachen und finde das sehr, 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 sehr gut. Und auch die EU-Kommission hat auch definiert, was nachhaltig ist. Und das ist die sogenannte Taxonomie. Davon haben wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer schon gehört. Mhm. Nämlich das ist dieses Ding, wo dann plötzlich Atomkraft drin war. Mhm. Aber von der Grundidee ist das alles sehr, sehr gut und zu Ende gedacht. Für die Portfolio-Manager und die Emittenten von solchen Fonds ist es zum Teil problematisch, weil die jetzt halt einen Fonds haben, der nicht auf diese Richtlinien passt und jetzt gerade großes Kopfzerbrechen haben, wie sie jetzt damit umgehen.
Wir haben das eben schon angesprochen, was die Rendite angeht. Machen wir es nochmal konkret für Aktienfonds. Wie sieht es da mit den Renditen aus? Bringt es da mehr oder weniger als nicht nachhaltige? Kann man das überhaupt so sagen?
Wir müssen hier differenzieren. Aber jetzt so für der 0815-Fonds, so dieser ETF, wo noch irgendwie das Wort grün oder ESG draufsteht, davon kann man ausgehen, der im Mittel performt der nicht schlechter als sein konventionelles Gegenpart. Mhm. Also in der Vergangenheit war es so, dass im Mittel die meisten Fonds mindestens so gut performt haben, die nachhaltigen, wie die konventionellen. Es ist einiges durcheinander gekommen durch den Krieg in der Ukraine und jetzt auch durch die Wahl von Donald Trump. Mit dem Krieg in der Ukraine ist halt einfach so, dass es in den letzten Jahren schwer war, eine ordentliche Rendite zu erzielen, wenn man nicht gerade in Öl, Gas oder Waffen investiert war. Und das sind nun klassisch drei Themen, die, da stimmen alle überein, in einem nachhaltigen Fonds nichts verloren haben sollten.
Heinrich Hannen hat angerufen. Ich grüße Sie. Hallo.
Können Sie mich hören? Hallo?
Ja, hören Sie mich. Herr Hannen.
Ich bin irgendwie nicht drin.
Sie sind irgendwie. Da gibt es Musik. Schauen wir mal, ob wir ihn noch hineinbekommen. Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Können Sie mich jetzt hören?
Ja, Heinrich Hannen.
Ich grüße Sie. Sonntag hier, WDR 5. Sie sind im Radio.
Ja, super.
Sie haben angerufen und investieren selber gerne in was genau?
Ja, genau. Ich nehme gerne Genossenschaften, bin Mitglied in 3 Genossenschaften geworden. Einmal eine Bürgerenergiegenossenschaft, wo, wenn die richtig ins Fahrt kommt, die ist also relativ neu gegründet, 3% Rendite versprochen werden. Mhm. Dann bin ich bei der Bingenheimer Saatgut AG, das ist eigentlich eine Aktiengesellschaft, da kann man aber auch Genosse werden und da habe ich eben halt auch Anteile und dann bei der GLS Bank, das ist auch eine Genossenschaft, wo ich eben halt über die Berichte, also in allen 3 Institutionen über die Berichte, die jährlichen Berichte kriege ich eben halt konkret gesagt, was die eben halt genau machen und das sind jetzt alles Bereiche, die ich richtig gut finde. Also bei der GLS Bank eben halt Kredite an Biobetriebe, an Initiativen erneuerbarer Energie, bei der Bürgerenergie eben halt selber direkt erneuerbare Energieanlagen werden da finanziert und bei der Saatgut AG, da wird eben halt Bio-Saatgut, auch die Vermehrung von Bio-Saatgut, der Erhalt von alten Sorten, der wird eben halt dadurch garantiert. Und bei allen dreien ist eben halt auch eine wohl relativ niedrige Rendite, aber eine Rendite auch drin und darum geht es mir dabei auch.
Und das ist für Sie wichtig gewesen, dass Sie konkret auch mitbekommen, was Sie machen, deswegen Genossenschaften, weil Sie da Berichte bekommen, weil Sie da nah dran sind?
Genau. Also ich kann da auch mitbestimmen. In der einen Genossenschaft bin ich sogar auch im Vorstand, also in der Bürgerenergie, also ein bisschen Eigenwerbung sozusagen. Ne? Sonne, Wind, Wende heißt die. Und da kann ich mich eben halt direkt auch einbringen und kann auch meine Expertise, die ich selber eben halt auch entwickelt habe, über 40 Jahre Berufserfahrung, die kann ich eben halt da super einbringen. Und das ist genau das, ich denke mal, wie wir den Change in der Wirtschaft eben halt auch hinbringen können. Wir müssen einfach anfangen, selbst direkt etwas zu machen. Also nicht nur nur schimpfen und drüber reden, sondern in den Möglichkeiten, die wir haben, eben halt was zu machen. Und das ist eben halt niederschwellig, meiner Meinung nach sehr niederschwellig auch möglich.
Herr Klein, ich hole Sie mal in die Runde rein. Wie schauen Sie auf Investitionen in Genossenschaften, vielleicht auch im Vergleich jetzt zu den größeren Dingen, die wir gerade besprochen haben, zu ETF, zu Fonds?
Ja, also das ist natürlich, wir hören hier einen Profi. Also herzlichen Glückwunsch, das sind natürlich ganz, ganz tolle Ansätze. Und was wir machen uns auch gerade viel Gedanken, wie kann das funktionieren? Also wie könnte ein Finanzprodukt aussehen, bei dem wir wirklich einen Impact erzielen? Und da kommen wir eben auch so in diese Richtung Genossenschaften oder auch irgendwie so etwas wie, das könnte, ja, der gute alte deutsche Pfandbrief könnte hier auch eine Rolle spielen. Also wo wir die Möglichkeit haben, direkt in irgendetwas zu investieren, eine Rendite zu erzielen. Also ich habe immer so die Vorstellung, da wird ein Windrad vor mein Fenster gebaut. Eigentlich finde ich das doof, weil das ist laut und so weiter. Aber jetzt gibt man mir die Möglichkeit, da rein zu investieren und dann sehe ich, was das Windrad macht und ich stehe jeden Tag davor und sage, dreh die schneller und der Lärm stört mich gar nicht mehr. Insofern sehr, sehr gut. Was Sie natürlich auch gesagt haben, Herr Hannen, Sie haben gesagt, GLS Bank, ich bin auch Kunde bei der GLS Bank, ich oute mich, aber wir beide wissen, da sind die Gebühren ein bisschen höher. Also wenn wir jetzt irgendwie im Internet unterwegs wären, dann könnten wir da kostenlos und die GLS Bank hat ordentliche Gebühren. Mhm. Und das ist uns beiden das wert, das zu tragen. Und das ist natürlich etwas, mit dem, was Sie machen, erzeugen Sie eine Wirkung, aber Sie sind eben bereit, hier auf, wenn wir es umdrehen, bei der finanziellen Performance einen Kompromiss einzugehen.
Das heißt, Sie würden sagen, Herr Klein, auf der einen Seite ist das der Kompromiss, den man eingehen muss, auf der anderen Seite bekommt man dafür halt ein direkteres Engagement, also auch ein direkteres Gefühl dafür, was mein Investment am Ende für einen Impact hat?
Genau, und das gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Also das nennen wir in der Wissenschaft den Warm Glow. Also Sie haben ein schönes Gefühl dafür, weil Sie sehen, was Ihr Geld macht. Und dafür sind Sie in der Theorie und eben hier auch in der Praxis eventuell bereit, sogar ein bisschen auf Performance zu verzichten. Und das ist ja super. Also wenn es mehr so Investoren und Investorinnen gäbe wie uns jetzt hier, dann wäre die Welt wahrscheinlich schon gerettet.
Und den Warm Glow, Herr Hannen, den habe ich gerade eben schon durchgehört. Also das ist das, was Ihnen auf jeden Fall auch wichtig ist, was Sie auch erleben offensichtlich.
Genau. Also man sagt es dann ja auch Selbstwirksamkeit. Also ich will selber eben halt auch sehen, was man da erreichen kann. Also in anderen Bereichen bin ich da auch aktiv, also nicht nur mit dem Geld, sondern auch beruflich und so weiter. Aber das ist mir ganz wichtig. Und ich denke, das war jetzt bei dieser Gründung dieser Bürgerenergiegenossenschaften. Also wir haben innerhalb von noch nicht mal von einem Jahr haben wir 600 Genossen gewonnen und haben eben halt auch 600.000 Euro an Eigenkapital sozusagen eingeworben, mit dem wir jetzt eben halt erneuerbare Energieanlagen bauen. Und das ist genau das, was die Leute auch wollen. Also die wollen, dass sie relativ einfach da einsteigen können und dann eben halt sehen, aha, die machen das. Und wenn das dann auch noch ein Lokal, also wir sind auf lokaler Ebene unterwegs, wenn man das dann nur lokal verbinden kann, dann ist das genau das, was unsere Welt eben im Moment auch braucht.
Herr Hannen, vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Schöne Grüße.
Ja, danke schön. Okay, tschüss.
Lassen Sie uns vielleicht noch kurz, Herr Klein, über das Thema Risiko sprechen. Mhm. Also gerade wenn man so von lokalen Energiegenossenschaften hört, dann klingt das ja erstmal irgendwie klein und es wird gerade erst gegründet, wie Herr Hannen es geschildert hat, und schon investieren Leute hinein. Ist das nicht auch ein Stück weit risikobehaftet? Funktioniert das immer?
Also müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht pauschalisieren und dem Herrn Hannen sein Investment verurteilen, das will ich auf keinen Fall. Aber natürlich, also die Kapitalmärkte funktionieren ganz, ganz einfach. Also dieser Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite ist fix und das gilt sowohl für braune wie auch grüne Investments. Ja, also je mehr ich bereit bin, ins Risiko zu gehen, desto höher ist die Rendite. Und wenn wir jetzt so etwas haben, wie hier in diesem Beispiel, dass wir sagen, und das ist, ich kann das dann noch beobachten und dann kann es eben sein, dass ich dann bewusst bereit bin, sogar noch irgendwie bisschen höheres Risiko, bisschen geringere Rendite einzugehen. Eine pauschale Aussage, dass Nachhaltigkeit immer riskanter ist, das ist Quatsch. Also das, ob es jetzt rot oder grün ist, braun oder grün ist, es gibt bei jeder Anlageform inzwischen eine Alternative, wo nachhaltig, wo ESG oder sowas draufsteht.
Das halte ich mal an der Stelle fest und unterstreiche es vielleicht auch nochmal. Thema Genossenschaften, wo wir gerade da sind. Da gibt es die Energiegenossenschaften, die sind, glaube ich, relativ bekannt oder auch beliebt im Moment. Es gibt auch andere Genossenschaften, wo es zum Beispiel um soziales Wohnen geht. Also man kann viele verschiedene Modelle wählen oder man kann eben auch direkt investieren, zum Beispiel Geld in den Bau eines Wind- oder Solarparks geben. Dann bin ich quasi Mitunternehmer und habe so ein ähnliches Gefühl, wie es Herr Hannen gerade beschrieben hat. Genau. Bin also direkt dabei auch eine Möglichkeit. Ne?
Und ein wichtiger Punkt ist hier, passiert gerade wahnsinnig viel. Also Sie haben gerade gesagt, ich könnte direkt in einen Windpark investieren. Das ging noch vor 3 Jahren eigentlich nicht. Das war eine reine Sache für Profis. Das waren sogenannte geschlossene Fonds mit Mindestanlagesumme 100.000 Euro. Ich kenne jetzt Ihr Sparschwein nicht, aber ich bin raus. Ja. Das geht nicht. Und da passiert gerade viel. Und es gibt jetzt auch so neue Dinger, die heißen LTIFs. Da kann man dann tatsächlich auch als Kleininvestor, also auch Sie und ich, dann ein bisschen Geld da rein investieren. Mhm. Aber tatsächlich ist es theoretisch so, dass diese Dinger theoretisch auch komplett ausfallen könnten. Mhm. Also da ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Risiko dran. Es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass sie ausfallen, aber eben diese Gefahr haben sie jetzt mit ihrem Festgeldkonto oder so nicht normalerweise.
Lassen Sie uns das Thema Impact Investments noch kurz abschließen und über Crowd-Investing-Plattformen sprechen, die es seit einiger Zeit gibt. Da ist die GLS Bank auch wieder als jemand, der da genannt werden kann. Aber es gibt auch verschiedene andere Crowd-Anbieter. Was genau ist das und was halten Sie davon?
Also Crowdinvesting bedeutet, dass sich über eine Plattform, also im Internet üblicherweise, Menschen zusammentun und es gibt dann ein Angebot, dann stellt sich irgendjemand hin, ein Unternehmen und sagt, ich habe dies und jenes vor, ich will zum Beispiel auf erneuerbare Energien meinen Strom umrüsten, gebt mir euer Geld und dafür bekommt ihr dies und das. Mhm. Es gibt auch ganz andere Sachen, irgendwelche jungen Menschen, die tolle Ideen haben, wie sie die Welt retten könnten und sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt ein völlig fiktives Beispiel, ein Rucksack, der nur aus Jute besteht und das will ich ausprobieren und jeder von euch, wenn ich genug Menschen zusammenbringe und dann habe ich 80.000 Euro, kann ich das machen und wenn es klappt, dann bekommt jeder von euch einen Jute-Rucksack nachher. Also es gibt da die verrücktesten Geschichten. In anderen Ländern brummt das. Also in den USA, Großbritannien, da werden da Riesenmittel bewegt. In Deutschland haben wir so ein bisschen rechtliche Probleme, denn da ist dann eine technische Frage, was für eine Rechtsform steckt da dahinter und ist in anderen Ländern ist es vielleicht wesentlich einfacher als hier in Deutschland eine Aktiengesellschaft zu gründen. Mhm. Und damit ist das aus meiner Sicht etwas, was noch nicht so wahnsinnig gut läuft, wie es laufen könnte. Was so wie die GLS Bank machen, die handeln dann eben auch mit Genossenschaftsanteilen und da sind zum Teil ganz spannende Sachen dabei. Also das ist schon etwas, was man unbedingt beobachten sollte, wo noch einiges kommen könnte in den nächsten Jahren.
Wir sprechen über nachhaltige Geldanlagen und werden gleich nochmal zusammenfassen, auf was man dabei achten kann und warum es wichtig ist, das auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten, wenn man denn Geld anlegen möchte. Wir sprechen gleich weiter hier in WDR5. Wir sprechen über nachhaltige Geldanlagen, machen wir zusammen mit unserem Experten Dr. Christian Klein, Fachgebietsleiter nachhaltige Finanzwirtschaften an der Universität in Kassel. Herr Klein, wir haben noch eine Frage von Verena Jareis bekommen. An quox@wdr.de hat sie geschrieben, ich habe keine großen Geldanlagen, aber ein Tagesfestgeldkonto bei der Evangelischen Bank, die sich verpflichtet, fair, ohne Rüstung, ohne Spekulationen auf Lebensmittel und so weiter zu wirtschaften und finde, dass man damit auch einen guten Beitrag leisten kann und dazu passt vielleicht auch ein Test der Stiftung Warentest vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, die hat nachhaltige Banken bewertet, 3 gefunden, die die strengen Nachhaltigkeitskriterien, die sie sich selbst erlegt haben, erfüllen. Da ist die GLS Bank wieder mit dabei, die KD Bank und die Umweltbank, um vielleicht auch noch mal ein paar andere Banken zu nennen. Da geht es dann eben auch um das klassische Girokonto. Was sagen Sie dazu, dass man Geld einfach so für das alltägliche Geschäft, auch für Tagesgeldkonten, da parkt bei Banken, die eben das Nachhaltigkeitsprogramm hochhängen?
Das finde ich richtig gut. Also da kann man auch was bewirken, denn das sind alles Banken, die sind reine Nachhaltigkeitsbanken, die dann das Geld eben nutzen und es in meistens in soziale Projekte stecken. Die Evangelische Bank, super, sitzen in Kassel, mit denen machen wir auch viel. Triodos wurde jetzt noch nicht genannt, muss man der Fairness halber jetzt auch noch erwähnen, damit so die Runde komplett wird. Mhm. Aber das ist etwas, eben, man müsste dieses Thema ganz denken und tatsächlich, wenn ich jetzt hier an mein Tagesgeldkonto, an mein Girokonto denke, es gibt da inzwischen ganz, ganz tolle Angebote, eben Nachhaltigkeitsbanken, die es schon sehr, sehr lange gibt und die sich natürlich mit dem Thema leicht tun, weil sie nie was anderes gemacht haben.
Zum Schluss, wenn wir auf all das schauen, was wir jetzt besprochen haben, was lange nicht alles ist, was man zu diesem Thema besprechen kann, was würden Sie Menschen raten, die jetzt versuchen wollen, ihr Geld nachhaltig anzulegen, damit was zu erreichen, aber eben auch Rendite zu machen?
Also ich würde sagen, einfach mal anfangen. Also was mir auffällt, ist, dass wir hier wahnsinnig verkopft sind. Also das ist, glaube ich, auch so typisch deutsch. Wir Deutsches, wir sind so dogmatisch. Ja, also eben habe ich noch gar nicht gewusst, dass es nachhaltige Geldanlagen überhaupt gibt. Und jetzt will ich garantiert haben, dass die mindestens die Welt retten, weil sonst mache ich gar nichts. Und deswegen einfach mal machen. Man kann nichts falsch machen. Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Es gibt ein Ziel, da wollen wir hin. Und jeder noch so kleine Schritt in diese Richtung ist ein guter Schritt.
Wir haben über nachhaltige, vielleicht auch grüne Geldanlagen gesprochen, die dazugehören. Ich danke für Ihre Rückmeldungen zum Thema und vielen Dank an unseren Experten, Dr. Christian Klein, Fachgebietsleiter Nachhaltige Finanzwirtschaften an der Universität Kassel. Und genau da gehen meine Grüße auch hin. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
Finde ich auch. Tschüss.